Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Die unausrottbare Sehnsucht nach Gott, das ist der Titel unserer Sendung heute und zwar mit einer Eremitin, Maria Anna Lehnen aus Bippen bei Osnabrück. Manchmal muss man erst ganz weit raus, um zu sich selbst zu finden. So der Untertitel eines neuen Buches von ihr, Ganz weit draußen. Das Leben einer Einsiedlerin einmal aus einer ganz anderen Perspektive beschrieben als Roman. Ein Blick in eine ungewöhnliche Welt, die bei Tessa, einer der Hauptfiguren des Romans, eine große Wirkung hinterlässt. Die Autorin Maria Anna Lehnen weiß, wovon sie schreibt. Sie ist selber Eremitin und ich freue mich, dass sie heute für uns in ihrer Eremitage aus Bippen bei Osnabrück in Norddeutschland am Telefon ist. Herzlich willkommen, Maria Anna Lehnen.
Ja, hallo, Frau Kuhl.
Hallo, schön, dass Sie bereit waren, auf Sendung zu gehen. Mhm. Ich war etwas erstaunt, als ich in Ihrem Lebenslauf gesehen habe, Sie haben als junge Frau in der PR-Agentur gearbeitet, waren in Südamerika unterwegs, in Venezuela. Das klingt ja alles sehr abenteuerlich. Wie kam es denn dazu, dass Sie dann vor rund 20 Jahren als Eremitin angefangen haben zu leben?
Ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Und es hat mal jemand gesagt, dein Leben ist eigentlich wie eine Achterbahn mit Ohrfeigenmaschine. Also es war nicht glatt, nicht leicht und schon gar nicht sehr bürgerlich. Ich bin früher evangelisch-lutherisch gewesen und bin dann habe so ein normales Leben gehabt, wie viele junge Frauen heute, mit einem guten Job, mit viel Geld, mit vielen Beziehungen. Und es hat irgendwo alles nicht gereicht. Es ist so ähnlich wie das, was ich über die Sehnsucht immer lese und denke und auch selber erfahren habe. Man hat eigentlich alles Mögliche gehabt, aber es war nie genug. Und da ich immer ein Faible für Südamerika hatte, bin ich dann mit einem Freund 1985 nach Südamerika gegangen, nach Venezuela. Wir wollten einfach reich werden. Das kann man da hinten immer noch, wenn man ein bisschen skrupellos ist, denn die Bildung, die wir hier in Deutschland haben, ist natürlich um einiges höher als bei den Menschen dort in Südamerika, zumindest auf der breiten Basis. Und so sind wir dorthin gefahren und haben versucht, eine Büffelfarm aufzubauen. Was aber nicht geklappt hat oder nur zu einem kleinen Teil. Wir mussten nach einiger Zeit, nach über einem Jahr etwa, mussten wir wieder zurück. Aber ich hatte in der Zeit eine sehr, sehr intensive innere Erfahrung machen dürfen. Ich muss dazu sagen, dass mein evangelisches Christsein war ein Taufschein-Christentum. Da war eigentlich nichts außer einmal romantisch Weihnachten feiern. Mehr ist da eigentlich nicht gewesen. Und ich habe in Südamerika ein Buch gelesen. Ich bin ja jemand, der nicht nur Bücher schreibt, sondern auch sehr, sehr viel liest. Und ich hatte dort in Venezuela kein deutsches Buch mehr. Spanische konnte ich nicht lesen, dafür reichte meine Sprache nicht. Englische gab es nicht. Und dann hat mir unser Chef, der war deutsch und katholisch, und hat mir ein Buch über Marienerscheinungen gegeben. Und das ist so ziemlich verrückt, wenn man als evangelische Taufschein-Christin ein Buch über katholische Marienerscheinungen liest. Und dieses Buch habe ich dann gelesen, weil ich sowas Ähnliches wie Entzugserscheinungen hatte. Und in diesem Buch gibt es eine Szene, wo Maria zu den Seherkindern sagt, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dem Moment hat es innerlich bei mir Peng gemacht, ein Riesenknall, wenn man so will, eine Mauer, die kaputt gegangen ist oder ein Schleier, der zerrissen ist, dass die Worte fehlen einem dafür. Aber ich wusste, diesen Jesus, den brauche ich. Ja, und dann ging der Weg weiter. Wir mussten nach Deutschland zurück. Ich bin dann nach einiger Zeit katholisch geworden, bin im Kloster gewesen bei Klarissen und habe gemerkt, ich habe so eine ähnliche Berufung, aber nicht ganz. Und mit sehr intensiven Gesprächen meiner wirklich sehr, sehr lieben und guten Novizenmeisterin haben wir dann herausgefunden, die Frau hat eine Berufung als Eremitin. Ja, und dann bin ich raus und habe dann irgendwann versucht zu gucken, wie kriege ich das denn im 21. Jahrhundert, beziehungsweise damals war das ja noch das 20. Jahrhundert, wie kriege ich das überhaupt hin?
Ja, wenn man Eremit hört, dann stellt man sich oft so einen Einsiedler mit Rauschebart und Kutte vor, einsam, einsam und allein, schweigend in der Wüste oder im Wald oder sonst wie. Ja, wie sieht das aus im 21. Jahrhundert?
Also am Anfang hatte ich ähnliche Vorstellungen, aber das ist ein Klischee. Jetzt mittlerweile nach jetzt fast 23 Jahren habe ich sehr, sehr viel Quellen aufgetan, sehr, sehr viel gelesen. Auch ganz viele von uns, von meinen Mitbrüdern, Mitschwestern auf dem eremitischen Weg kennengelernt. Wir haben uns ausgetauscht und natürlich sind die Wesenselemente schon so wie bei Antonius in der Wüste. Das heißt, die Zurückgezogenheit, das Schweigen, das Gebet, die Buße, das ist die Haupt, sozusagen, das sind die Koordinaten. Aber Antonius brauchte sich nicht für, um eine Krankenversicherung zu sorgen. Der hatte sein kleines Gärtchen, der hatte eine Quelle und das war's. Der brauchte auch im Winter nicht heizen, aber all das muss ich. Das heißt, ich muss meinen Lebensunterhalt selber verdienen und muss also heute im 21. Jahrhundert diesen Spagat fertigbringen, für meinen Lebensunterhalt zu sorgen, denn ich bekomme keinen Scheck vom Bischof und ich gehe auch keinem Orden an, der mich finanziert, muss es also selber schaffen und gleichzeitig ein intensives, kontemplatives Leben in der Zurückgezogenheit, also hier in meiner Klause, die umgeben ist von Wald und Feld, das nächste Dorf ist in 4 Kilometern Entfernung, das muss ich zusammenbringen, diese beiden Pole. Und das gehört für mich mit zur Askese, zum Training, dass ich den Weg zu Gott in dieser Lebensform nicht verliere. Und von daher finde ich, brauche ich also keinen Bußgürtel oder ähnliche Dinge. Es reicht eigentlich die tägliche Anforderung, diesen Spagat hinzubekommen.
Für den Lebensunterhalt selber sorgen, was haben Sie denn beruflich gelernt?
Eine ganze Menge. Also ich habe alles Mögliche gemacht. Also die Grundausbildung sozusagen war Sport- und Gymnastiklehrerin und Bewegungstherapeutin. Ich habe dann eine ganze Menge noch weitergemacht mit behinderten Kindern, in Musiktherapie, heilpädagogisches Reiten und alle solche Sachen. Ich habe aber auch zwischendurch in Massagepraxen ausgeholfen. Ich habe in Sportvereinen gearbeitet, im Krankenhaus gearbeitet, in großen Kinderheimen. Also es war eine ganze Menge und das kann ich aber natürlich alles nicht als Eremitin machen. Und da ich aber schon von, ich glaube vom 13., 14. Lebensjahr an geschrieben habe, habe ich dann irgendwann angefangen und habe versucht, Texte, Zeitungsartikel, alles Mögliche zu schreiben über den Glauben. Und daraus ist entstanden, dass ich heute als freie Autorin ja mit dem eigentlich ganz gut klarkomme.
Also eremitisches Leben sieht heute ein bisschen anders aus. Sie schreiben Bücher, haben eine Homepage, sind bei uns im Radio zu Gast. Wie kann man sich denn Ihr Leben so ein bisschen vorstellen?
Also zunächst einmal ist es ein Leben in einer sehr großen Einfachheit. Ich arbeite so viel, dass ich rumkomme und mit Bücherschreiben, das wissen die meisten nicht, kann man nicht viel Geld verdienen, außer man hat einen riesen Bestseller. Es reicht immer so gerade für die Miete und für die Sozialabgaben, weil die muss ich ja auch selber bezahlen. Ich bin also nicht über irgendjemanden versichert, sondern muss das selber bezahlen. Und dann ist der Tag so eingeteilt, dass er morgens meistens so um 6 Uhr beginnt und wird ähnlich wie im Kloster eigentlich ständig alle 2-3 Stunden von einem Gebet, von einer Gebetszeit in meiner kleinen Kapelle, die ich hier habe, unterbrochen und der Rest ist gearbeitet, das heißt am Schreibtisch oder manchmal mache ich auch Kerzen, ich mache Osterkerzen zum Beispiel für Gemeinden hier in der Gegend. Und dann habe ich einen großen Garten, ich habe Menschen, die zum Gespräch kommen und so läuft der Tag im Grunde genommen im Wechsel von Gebet und Arbeit. Da wir Eremiten aber dazu angehalten sind, und das gehört zu uns, dass wir ein immerwährendes Gebet versuchen, habe ich für mich schon seit vielen Jahren die Form des sogenannten Ruminatio entdeckt. Das bedeutet im Grunde genommen Wiederkauen. Also ich habe ja Ziegen und die Ziegen zeigen mir das eigentlich jeden Tag. Ich nehme morgens einen Text, einen Vers aus den Psalmen oder aus dem Evangelium und diesen Satz oder auch manchmal nur ein Wort, den habe ich den ganzen Tag über im Herzen, im Kopf, denke drüber nach, spreche ihn leise oder denke ihn, sodass ich mit diesem Wort aus der Schrift umgehe. Und wenn man das lange und gut und intensiv einübt, dann kommt irgendwann der Moment, dass man spürt, dass das Wort der Schrift in einem selber betet. Ich muss das immer wieder einüben, das darf ich nicht schlüren lassen, aber das wird eine ganz beständige innere Quelle von Kraft und Licht. Und das hält mich sozusagen auch auf der Spur. Und die Zeiten in der Kapelle sind immer wieder sozusagen kurzes Inhalten und diese Spur wieder einschärfen, weil es natürlich auch immer wieder vorkommt, dass etwas ablenkt. Ich bin ein Mensch und keine Maschine, da muss ich immer mit rechnen. Und diese Gebetsform ist für mich aber so das beste Mittel, um auf dieser einen Spur zu ihm zu bleiben.
In dem Roman bekommt die Eremitin Besuch von einer jungen Frau, unter anderem. Ist das bei Ihnen auch so? Haben Sie öfters Menschen, die zu Ihnen kommen, um Rat bitten oder Gespräch?
Also es ist so, dass am Anfang, ich habe die ersten 3-4 Jahre, habe ich in einer anderen Einsiedelei, es war eine kleine Flüchtlingsbaracke, 2 Zimmer mit Dach und hinten war ein sehr idyllischer Donnerbalken, also mehr war nicht, auch keine große Heizung, kein fließend Wasser, nur eine Pumpe. Und da habe ich wirklich 3-4 Jahre gelebt, ohne dass jemand wusste, dass ich eigentlich groß da bin. Man wusste im Dorf zwar, da wohnt irgend so eine komische Frau, aber sie wussten nichts von mir. Und wir haben das auch von Seiten des Bischofs nicht gesagt. Wir haben das also sozusagen inkognito gemacht, weil man braucht einen gewissen Schutzraum, wenn man anfängt, als Eremit zu leben. Und danach musste ich aber da raus. Nach ein paar Jahren musste ich diese Hütte verlassen, weil die einsturzgefährdet war. Das Ding war nicht mehr sicher. Und ich lebe jetzt in diesem kleinen Bauernhaus. Und hier ist es schon so, dass viele Menschen zum Gespräch kommen und auch Gruppen. Also ich habe gestern zum Beispiel eine KfD-Gruppe gehabt, mit der ich dann ein Gespräch führe, was eremitisches Leben ist, was das soll und wie es in unserer Kirche weitergehen kann. Also so ein geistliches Gespräch. Und die Menschen, die kommen, sind nicht immer Menschen, die großen Vortrag wollen, sondern manchmal reicht es wirklich nur, dass ich versuche, aufmerksam und liebevoll, damit sie vielleicht endlich mal erzählen, was ihnen schon lange auf der Seele brennt. Und das spüre ich, das wird immer mehr.
Wie viele Eremiten gibt es denn so ungefähr in Deutschland?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir sagen immer so, dass es also im deutschsprachigen Raum ungefähr 80 bis 100 gibt inzwischen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat mal vor Jahren versucht, so eine Aufstellung zu machen. Aber wir sind nicht so gerne irgendwelchen Aufzeichnungen, glaube ich, enthalten. Die haben dann gesagt, nochmal, es gibt ja nur 19 in Deutschland. Aber da sind eine ganze Menge rausgefallen, die bei den Bistümern noch nicht oder nicht als Diözesaneremiten gemeldet worden sind, also nach Kanon 603, die dem Bischof unterstehen. Denn die Ordenseremiten zum Beispiel haben sie nicht mitgerechnet, glaube ich. Aber wir sind so im deutschsprachigen Raum, das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz, sind wir 80 bis 100 mindestens. Und es werden immer mehr.
Du hast gerade schon selber gesagt, manche sind einem Orden zugehörig, ja. Manche unterstehen einem Bischof. Wie ist das bei Ihnen?
Ich unterstehe dem Bischof von Osnabrück. Ich bin also sozusagen Diözesaneremitin nach Kanon 603. Das bedeutet, ich gehöre keinem Kloster mehr an, sondern ich unterstehe dem Bischof und habe meine ewige Profess 2003 bei ihm abgelegt.
Ewige Profess und dann verspricht man die klassischen 3 Gelübde, Gehorsam, Armut, Keuschheit?
Genau, Gehorsam, Armut, Ehelose, Keuschheit und dann kommt bei uns noch dazu die Zurückgezogenheit. Aber das ist so, wir haben noch keinen festen Ritus dafür. Es gibt also über Eremiten wohl im 14., 15. Jahrhundert solche Aufzeichnungen, aber für heute gibt es noch nichts. Der Kanon 603 ist ja auch noch nicht so wahnsinnig alt. Er ist ja erst 1986 mit dem neuen Kirchenrecht gekommen. Und so sind wir immer so ein bisschen am Gucken. Nicht? Wie kann man das machen? Wie ist es möglich, das sozusagen in die Kirche so einzubinden? Bis jetzt ist es so, dass jeder von uns sein Gelübde sozusagen selber formuliert. Und der Bischof schaut dann nach und guckt, ob das so möglich ist, kirchenrechtlich. Und dann können wir das so ablegen.
Ich habe mal ein bisschen gegoogelt bei Vita Consacrata in diesem nachsynodalen apostolischen Schreiben von Papst Johannes Paul. Da greift er das ja auch am Anfang auf. Und interessant fand ich diesen Punkt, ein solches Leben in der Wüste in Anführungszeichen. Also ich lese jetzt nicht den ganzen Abschnitt, das wäre auch schön, aber auf jeden Fall, diese Art von Leben ist eine Aufforderung an den Nächsten und zugleich an die kirchliche Gemeinschaft, niemals die höchste Berufung aus den Augen zu verlieren, nämlich immer beim Herrn zu sein.
Ja.
Eine schöne, ja.
Das ist eine wunderschöne Formulierung.
Immer beim Herrn zu sein.
Genau. Ja, und vor allem, das passt ja. Der Mensch ist ein Wesen der Sehnsucht. Die meisten vergessen das oder sind dabei, diese Sehnsucht einfach mit sehr vordergründigen Dingen zuzudecken oder zu versuchen zu stillen. Aber diese Sehnsucht ist immer eine tiefe und eine grundsätzliche Sehnsucht nach Gott. Und das ist ja das, wozu wir Christen eigentlich auch aufgefordert sind, sozusagen über allem oder unter aller Caritas und diakonalen Existenz, die wir ja auch sind, dass wir das eigentlich leben und bezeugen und auch mit unserem Leben verkünden, dass wir alle dazu aufgerufen sind, zu ihm in die Gemeinschaft schon zu gehen, aber dann über den Tod hinaus in die ewige Gemeinschaft. Und deswegen ist die Sehnsucht, und das ist ja auch der Fokus des Buches, ganz weit draußen, das ist diese Sehnsucht ist unausrottbar in uns drin, und wir müssen uns darum kümmern und bemühen, diese Sehnsucht zu erkennen, zu spüren, wachzuhalten und sie eben nicht mit vordergründigen Dingen zu stillen.
Darum wird es jetzt auch im ersten Teil Ihres Vortrags gehen, die unausrottbare Sehnsucht nach Gott. Bei uns zu Gast ist die Eremitin Maria Anna Lehnen aus Bippen bei Osnabrück. Wir hören Ihnen jetzt einfach mal zu und dann kommen wir nachher noch ins Gespräch.
Ja, Sehnsucht, ich sagte vorhin schon, der Mensch ist ein Wesen der Sehnsucht. Und das ist ja eine Formulierung, die sehr neu ist, die modern ist. Wenn wir in der Tradition mal schauen, wenn wir zurückgucken, zum Beispiel im Mittelhochdeutschen, dann hat die Sehnsucht eigentlich einen ganz anderen Terminus, einen ganz anderen Hintergrund. Sie ist nämlich ein überaus schmerzliches Verlangen. Sie wurde benutzt für eine wirklich schmerzhafte Krankheit. Man hatte nicht das Gefühl, dass es nur so ein Gefühl ist, so eine Stimmung, sondern es war Ausdruck einer echten Krankheit. Heute, wenn wir über Sehnsucht sprechen, heute, wenn wir an Sehnsucht denken, dann löst das sehr vielschichtige Dinge in den Menschen aus. Endlich mal Urlaub machen, die große Liebe finden oder eine Arbeit, die nicht nur Freude macht, sondern wo das Geld dann auch zum Leben reicht. Bis hin, dass Leute sagen, ich möchte mal einmal wieder richtig lecker essen gehen oder die neuen schicken Schuhe kaufen oder sich endlich etwas leisten. Das heißt, wir verbinden mit der Sehnsucht immer etwas, was vordergründig ist, und wir verdecken eigentlich damit, was mit dieser Sehnsucht gemeint ist. Nur wenn wir an tiefer liegende Wünsche denken, wie Glück haben, und ich meine wirklich echtes, tiefes Glück, oder Heimat, momentan ja ein ganz wichtiger Punkt in unserer Flüchtlingsdebatte, oder die Sicherheit ist im Moment auch etwas, wo wir sagen, ich möchte sicher sein, wenn wir die ganzen terroristischen Anschläge mir schauen, oder Geborgenheit, alles diese wirklich tief liegenden Wünsche, sie sind ein ganz klarer Ausdruck dafür, dass die Sehnsucht, die wir empfinden, die wir haben und die wir zu stillen versuchen, dass sie eigentlich ein Symptom ist für eine grundsätzliche Sehnsucht. Aber diese Sehnsucht liegt so tief in uns, sie ist versteckt. Und meistens packen wir eine ganze Menge Dinge oben drüber, die das abschottet, weil diese Sehnsucht schon nicht leicht zu ertragen ist. Sie ist schon manchmal etwas schmerzhaft. Sie ist ein sehr, sehr starker Antrieb, eine sehr starke innere Gestimmtheit. Aber sie ist so wichtig, dass wir ihr eigentlich nicht ausweichen dürfen. Was ich vorhin schon sagte, Tucholsky hat mal gesagt, die Welt ist einfach zu klein für uns. Das bedeutet auch, dass diese Sehnsucht, die wir haben, dass sie uns über unsere Welt hinaus weist. Die Bibel hat diese Erkenntnis schon lange. Wenn wir in der Bibel lesen, die Psalmen lesen, dann steht da immer wieder ein Satz wie im Psalm 42, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. oder im Psalm 63, den ja viele kennen und der wunderschön formuliert ist: Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Dieses Dürsten, dieses Hunger haben nach Gott, das ist eigentlich der innerste Kern jeder Sehnsucht. Augustinus hat es mal sehr, sehr klar und sehr prägnant formuliert, und den Satz kennen auch viele: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das ist etwas, wo wir sozusagen in unserem täglichen Leben andocken können. Dass wir spüren, wenn ich Sehnsucht habe, dann ist das etwas, was mich vielleicht unruhig und kribbelig macht. Und dann bedeutet das, ich sollte mich still hinsetzen und sollte versuchen, mal diese Sehnsucht wahrzunehmen, ihr auf den Grund zu gehen, mich von dieser Sehnsucht, von diesem ersten Gefühl weiterziehen lassen, dorthin, wo mir klar wird, was diese Sehnsucht eigentlich meint. Denn der Tisch der Sehnsucht, so sagt das Novalis, der Tisch der Sehnsucht wird niemals leer. Und das ist etwas, was uns über uns hinausweist, über unsere kleine Welt, unseren kleinen Raum. Und ich denke, das ist etwas, was vielleicht am Anfang nur unruhig macht, schmerzlich ist, was uns aber in eine große Weite und Tiefe führen kann, wenn ich mich darauf wirklich einlasse. Denn die Sehnsucht zeigt uns auch immer, nicht nur, dass diese Welt zu klein ist, sondern dass unsere Vorstellungen zu klein sind. Und dass das, was wir hier in der Welt vorfinden, dass das etwas ist, was uns niemals genügen kann. Im 16. Kapitel bei Johannes, im Evangelium, da steht noch ein Satz, der nochmal ein bisschen schärfer etwas zeigt von der Sehnsucht. In dem Gespräch mit den Jüngern sagt Jesus: In der Welt habt ihr Angst. Oder Bedrängnis, sagt eine andere Übersetzung. Aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Das bedeutet, Jesus hat nicht gesagt, dass er die Angst oder die Bedrängnis besiegt, sondern er hat die Welt besiegt. Also das, was uns die Welt versucht zu zeigen und versucht sozusagen anzudienen, nimm dies, nimm jenes, dann wird eine Sehnsucht gestillt, von der wir eigentlich wissen, dass das nicht funktionieren kann. Da sagt Jesus: Diese Welt, die habe ich schon längst besiegt. Wenn ihr euch zu mir bekennt, wenn ihr euch auf meine Wege einlasst, dann werdet ihr diese Angst verlieren, dass die Welt eben das nicht stillen kann, sondern dann werdet ihr sehen, was wirklich wichtig ist, nämlich der Weg, den ihr mit mir geht, der Weg, der ich selber bin. Das bedeutet aber auch, dass ich meine Endlichkeit akzeptieren muss, dass ich mir klar machen muss, okay, ich bin ein Mensch und das bedeutet, ich lebe hier in dieser Welt nicht ewig. In meiner Kapelle habe ich da ein ganz, ganz intensives und sprechendes Zeichen für gefunden. Als wir angefangen haben, die Klause zu renovieren, das ist inzwischen 12 Jahre her, da war in dem Raum, wo die Kapelle sein sollte, war an der Wand ein großer Putzfleck. Das heißt, da konnte man die Ziegelsteine sehen und ringsherum war der Putz so abgebröckelt. Erst haben wir gedacht, okay, das müssen wir schön machen, weil eine Kapelle soll ja auch schön aussehen. Aber dann habe ich gesagt, nein, das lassen wir. Wir machen das, befestigen das ein bisschen, dass es nicht weiter abbröckelt und malen da drum zu mit dem Kalkputz das ein bisschen aus. Aber diesen Fleck, diese Bruchstelle, die lassen wir, denn sie ist ein ganz, ganz sprechendes und auffälliges Zeichen dafür, dass die Klause, so schön sie ist und so gerne ich auch hier bin, dass sie eine Durchgangsstation ist. Sie ist nur und wird immer bleiben ein Provisorium. Denn wir haben hier keine bleibende Stätte, wie Paulus das sagt, sondern wir haben eine ewige Heimat im Himmel. Und die Sehnsucht führt mich dahin. Die Sehnsucht, die unausrottbar in uns ist, denn Gott sät diese Sehnsucht in unser Herz in dem Moment, wo wir anfangen zu existieren. Also noch im Leib der Mutter, wenn anfängt, dieses kleine, neue, kostbare Menschenleben zu wachsen und sich zu entwickeln, dann gibt Gott diese Sehnsucht nach ihm, gibt er schon dazu. Und diese Sehnsucht in unserem Herzen ist dazu da, dass wir offen und empfindsam werden, damit wir die Welt gestalten. Das ist unsere Aufgabe, aber dass wir auch wissen, sie ist nicht der Garant für ewiges Glück, sondern das ist nur Gott und die Gemeinschaft mit ihm. So sodass wir nichts Besseres tun können, als uns mit der Sehnsucht nicht nur damit mitzukämpfen, sondern uns ihr aussetzen, ihr nachzuspüren, sie groß werden zu lassen, dass sie mein Leben bestimmen kann. Und dann wird vieles einfacher, wird vieles leichter, weil der Weg frei ist für einen wunderschönen Weg mit Gott. So kann ich Sie nur einladen, dass Sie sich Ihrer Sehnsucht mal stellen, dass Sie zulassen, dass Sie still werden, dass Sie Ihre Sehnsucht mal spüren und dass Sie sich mit dieser Sehnsucht auf den Weg machen zu dem, der allein diese Sehnsucht stillen kann.
Bei Radio Horeb in der Sendung Spiritualität geht es heute um das Thema die unausrottbare Sehnsucht nach Gott. Zu Gast ist bei uns eine Eremitin, und zwar Maria Anna Lehnen aus Bippen in der Nähe von Osnabrück. Es geht jetzt weiter im Vortrag.
Ja, ich habe vorhin versucht, ein bisschen zu erklären, wo Sehnsucht herkommt, dass sie früher eigentlich ein Begriff war, der mit einer sehr peinigenden, schmerzhaften Krankheit verbunden war, dass wir aber heute natürlich Sehnsucht ganz anders sehen, dass wir sie mit ganz oberflächlichen Dingen oft besetzt haben, mit Urlaub machen, mit der großen Liebe, mit den schicken Schuhen, die ich mir endlich leisten möchte, und dass dieses eigentlich verdeckt, was mit Sehnsucht eigentlich gemeint ist. Dass eigentlich die tiefe, unausrottbare Sehnsucht nach Gott, die in uns ist, die Gott mit der Entstehung des menschlichen Lebens schon in die Seele des Menschen hineingibt, dass sie sehr versteckt ist und dass wir eigentlich uns darum kümmern müssen, dass diese Sehnsucht uns bewusst wird, dass wir sie wahrnehmen, dass sie groß und stark und mächtig wird. Die Frage ist, wie kann ich das? Ich als Einsiedlerin habe natürlich da bessere Voraussetzungen. Mein Leben ist sozusagen darauf ausgerichtet, permanent dieser Sehnsucht nachzuspüren. Mein Tag ist von morgens 6 bis abends um meistens 11 Uhr damit ausgefüllt, immer wieder in meine Kapelle zu gehen und zu beten, also still zu werden, das laut werden zu lassen, was in mir, was in meinem Herzen ist, was Gott mir schenkt, und auch in der Arbeit, die ich zu tun habe, also das Schreiben von Büchern oder das Verzieren von Kerzen, dass in dieser Zeit immer wieder für mich alle Möglichkeit, alles Freiheit ist, dieser Sehnsucht nachzugeben. Was macht aber jemand, der einen ganz intensiven Arbeitstag hat oder zu Hause 5 Kinder plus eine Oma, die ich pflegen muss, der also da Schwierigkeiten hat, dieser Sehnsucht wirklich Raum zu geben, weil der Tag vollgepackt ist mit Dingen, die meine Aufmerksamkeit und meine Sorge brauchen. Ich glaube, dass jeder versuchen kann, an seinem Platz, wo er lebt, mit seinen Möglichkeiten ebenfalls eine Form finden kann, für ein oder zwei Einheiten, wenn ich das mal so nennen darf, am Tag still zu werden und zu versuchen, offen zu werden, empfindsam zu werden für das, was in einem lebt. Dazu gehört, dass ich Mut habe, mich mir selbst zu stellen. Denn auch wenn ich glaube, dass die Sehnsucht nach Gott in mir lebt und dass Gott im Grunde genommen das Einzige ist, was wir wirklich brauchen, dann kommt in solchen Momenten, in denen ich versuche, meiner Sehnsucht nachzuspüren, da kommen natürlich viele Dinge hoch. Ich bin angefüllt mit Wünschen, mit alten Verletzungen, mit Plänen, mit Gedanken, die ich mir machen muss, mit Sorge für vielleicht Angehörige oder für mich selber. Das heißt, ich muss lernen, nach Möglichkeit einen Moment oder zwei, vielleicht 10 Minuten oder eine Viertelstunde, alle diese Dinge mal wegzulassen und sozusagen einen Freiraum zu schaffen, um mich dieser einen Situation nur zu stellen oder dieser einen Situation nachzuspüren, dass in meinem Herzen eine unausrottbare Sehnsucht nach Gott ist. Gut sind eigentlich bewährte Dinge, wie viele Leute sie schon tun, nämlich eine Kerze anzuzünden, das Telefon, ein dickes Kissen da drauf, die Türen zuzumachen und auch wirklich zu sagen, Leute, jetzt bin ich mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde nur für mich allein. Ganz, ganz wunderbar ist es immer, mit den Psalmen zu beten. Ich habe vorhin schon gesagt, Psalm 42 kommt ein wunderbarer Satz, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Oder der Psalm 63, den auch viele Menschen kennen und der sehr, sehr schön ist. Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Wenn man sich einmal, meinetwegen morgens oder abends, je nachdem, wie man das kann, wenn man versucht, sich da einen Freiraum zu schaffen, still zu werden, Luft zu holen und die Sehnsucht groß werden zu lassen, ihr nachzuspüren mit solchen Sätzen, dann ist das ein guter Einstieg. Eine Methode sozusagen, die weiterführt, ist immer auch, dass ich versuche, so einen Satz, wie zum Beispiel aus dem Psalm 63, auswendig zu lernen und ihn immer wieder mal den Tag über, wenn ich dran denke, den Tag über zu sprechen, darüber nachzudenken, ihn einfach nur kurz in meinem Kopf und in meinem Herzen deutlich werden zu lassen. Man nennt das, das praktiziere ich auch, das Ruminatio, also eine Art Wiederkauen. Ich kaue, ich verkoste, ich schmecke diesen Vers aus dem Alten Testament oder man kann natürlich auch das Neue Testament nehmen. Aber das hält das Herz sozusagen immer in einer ganz bestimmten Richtung. Das ist wie ein Tropfen Wasser auf dem Boden, der ausgetrocknet ist. Am Anfang denkt man, das bringt ja sowieso nichts. Aber wenn es beständig tropft und immer weiter, dann merke ich, dass der Boden feucht wird und dass dann ein Boden entsteht, der aufnahmebereit ist, der auf dem etwas wachsen kann. Und das ist ein Tipp, den ich selber über lange Jahre auch im Kloster gehabt habe. Immer wieder versuchen, einen Text, ein Wort, manchmal nur einen Satz aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift, wirklich zu memorieren, drüber nachzudenken, zu sprechen, zu murmeln und dann zu sehen, wie ganz langsam anfängt da ein Boden zu weich und empfindsam zu werden, auf dem mir klar wird, das, was in meinem Herzen lebt, ist die Sehnsucht, ist die unausrottbare Sehnsucht nach Gott. Und dann schauen, was passiert mit dieser Sehnsucht. Denn diese Sehnsucht ist nicht einfach irgendein Gefühl, sie ist eine Kraft. Sie hilft mir, intensiver, stärker in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, tiefer zu erkennen, mehr lieben zu können. Und jemand, der sich auf diesen Weg einlässt, der wird offener auch für die Menschen, offener für die Nöte und Sorgen der anderen. Der wird barmherziger mit sich selbst und mit den anderen. Es ist wirklich fast schon so etwas Ähnliches wie ein Patentrezept, wenn ich mich dieser Sehnsucht, die für alle Zeiten unauslöschlich in meinem Herzen eingestiftet ist, wenn ich mich dieser Sehnsucht stelle und wenn ich dieser Sehnsucht erlaube, in meinem Leben groß, mächtig und schön zu werden.
Die unausrottbare Sehnsucht nach Gott, das ist unser Thema hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Eremitin Maria Anna Lehnen aus Bippen bei Osnabrück ist bei uns zu Gast. Sie können anrufen, wenn Sie mit ihr ins Gespräch kommen möchten, Fragen haben. 089 517 008 008. Unser erster Anrufer ist Herr Fritsche aus Herborn im Westerwald. Grüß Gott. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, hallo.
Ah, Frau Lehn ist schon dran.
Ja, ich bin schon dran.
Ich habe mal eine Frage. Wohnen alle Eremiten in festen Häusern oder gibt es auch welche, die da rumlaufen?
Also Sie meinen sowas wie Wanderprediger?
Ja, so zum Beispiel wie der Sundar Singh, der Sadhu Sundar Singh. Der ist ja das ganze Leben da rumgelaufen.
Nee, also zumindest ist mir das nicht bekannt, weil wir haben schon eine gewisse Stabilitas. Ich weiß nur, dass es in einem anderen Land, also nicht in Deutschland, gibt es welche, die im Container wohnen. Aber ansonsten die, die ich kenne, ist, haben alle eine feste Wohnung oder ein Wohnen in einem Haus.
Mhm. Gut, das ist also gut, die Frage ist gut. Ich würde gerne mal Sie besuchen. Wie heißt der Ort, wo Sie sind?
Also mit Besuch ist es so, dass ich mit den Menschen erst einmal ein bisschen spreche, telefonisch oder auch per Mail. Und dann, wenn ich glaube, dass es wirklich ein echtes, ernsthaftes Anliegen ist, dann bekommen die von mir eine Wegbeschreibung, weil sie finden mich nicht, also wenn sie meine Adresse wissen, sie finden mich nicht, auch nicht mit dem Navi. Also man kann mich per Mail anmailen, das ist kontakt@maria-anna-lehnen.de und dann haben wir ein bisschen ein Gespräch per Mail und dann schauen wir weiter.
Gut, die Mailadresse
kann ich hinterlegen.
Noch mal beim Radio Horeb erfragen. Genau.
Ja, warten Sie nur ein bisschen, dass ich sie noch eintrage. Ja,
ja, kein Problem.
Alles klar, danke.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank.
Bitte schön.
Ein super Vortrag.
Danke.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Jetzt geht es nach Erlangen zu Frau Bender. Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott, Hallo. Frau Lehnen. Mich hat Ihre Lebensbeschreibung, das kann man ja wohl nennen, ich würde es nicht Vortrag nennen, sondern Lebensbeschreibung, sehr berührt. Und ich würde gerne wissen, ob das Buch, das sie geschrieben hat, ganz weit draußen, auch ihre ganze Lebensgeschichte von Anfang an enthält.
Also dieses Buch ist ein Roman, aber in beiden Personen, das heißt in der Tessa und auch in Marie, der Einsiedlerin, in beiden ist natürlich etwas von mir drin. Die Tessa, das ist ein bisschen von mir vor der Bekehrung und vor dem Eremitentum und die Marie, das bin ich sozusagen hinterher. Aber es ist nicht eine klassische Autobiografie, sondern es ist ein sehr spannender Roman.
Ja, das ist aber vielleicht auch ganz wichtig, wenn man es jemand schicken will, der ganz von dem Weg abgekommen ist durch Verletzungen, die durch Briefe und so weiter und so weiter. Da wäre das, also ich habe bis jetzt immer gewartet, habe gesagt, ich bete halt für ihn, Gott möge ihn führen und ich glaube, dass ich vertraue auch darauf, aber es bespricht mich sehr an. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ihm das schenken möchte.
Also das kann ich natürlich nur unterstützen und vor allen Dingen, weil Tessa, das ist aber nicht biografisch von mir, sondern das ist, weiß ich von anderen Menschen, sie hat eine Erziehung genossen, die sie von Gott weggebracht hat. Und durch den Aufenthalt bei Marie kommt sie sozusagen wieder in das neue Vertrauen zu Gott.
Das ist ja wunderbar. Also das ist eigentlich ein bisschen identisch, denn die Erziehung war erstmal übertrieben, weil... Ja. Weil die Eltern den Glauben erst neu gefunden hatten und es war alles, er wurde überschüttet und hat sich dann auch bereit erklärt und er war sehr, sehr gläubig geworden, soweit das bei einem Jugendlichen möglich ist, und er ist dann von Priestern sehr enttäuscht worden.
Ja, es sind alles Menschen. Und ich denke, man muss auch im Glauben wachsen.
Ne? Wodurch er davon weggekommen ist, hat im Anfang immer davon gesprochen. Ja. Ich glaube, das wäre gut für ihn. Wie kann ich das Buch beziehen?
Also in jeder Buchhandlung.
Ich gebe die Angaben, sind beim Hörerservice, also im Informationsfeld zu der Sendung hinterlegt, das ist der Adeo Verlag. Der Titel heißt Ganz weit draußen.
Genau, das ist, also in jeder Buchhandlung können Sie das bekommen.
Die ISBN-Nummer, alles ist hinterlegt, auch im Infofeld zur Sendung www.horeb.org oder Sie rufen beim Hörerservice an, dort können die Ihnen sonst weiterhelfen, wenn Sie keinen Internetzugang haben. Auf jeden Fall ganz weit draußen, Maria Anna Lehnen als Autorin und der Verlag ist der Adeo Verlag. Danke für den Anruf, Frau Bender,
ja,
alles Gute. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ja, wenn auch Sie noch anrufen wollen, 089 517 008 008, das ist die Nummer, die Sie dann brauchen. Ja, Frau Bender hat schon nachgefragt, was steht denn jetzt in diesem Buch? Vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr darüber erzählen.
Also es ist so, mein Anliegen ist ja immer, dass ich versuche, unseren christlichen Glauben, der ein unbegreiflich großer Schatz ist, diesen aber in einer modernen Sprache zu transportieren, ohne die alte Botschaft zu verstellen oder zu verschleiern oder gar zu verraten. Das ist ja ein Problem, was wir in der Kirche haben. Wenn ich einem 14-, 15-Jährigen heute was erzähle von Erlösung, Opfer oder Gnade, dann tippt er sich an die Stirn und sagt, verstehe ich nicht, will ich nicht. Also müssen wir gucken, dass wir eine neue Sprache finden für die Menschen von heute, aber ohne die alte Botschaft zu verraten. Und das habe ich mit diesem Roman versucht. Es geht im Grunde genommen dazu, dass Tessa, eine junge Frau, die so lebt wie so viele junge Frauen, die genug Geld hat, die einen Freund hat, und aber unzufrieden ist bis zum geht nicht mehr. Sie kommt per Zufall, bei einem Fahrradausflug kommt sie in einen Wald und trifft Marie, die dort als Einsiedlerin lebt. Und es passieren dann so einige Dinge und irgendwann hat sie sozusagen die Schnauze voll zu Hause und sagt sich, ich gehe jetzt einfach zu der mal hin, da kann man ja ein paar Tage bleiben und ich brauche dann mal Ruhe. Und nistet sich sozusagen bei Marie ein und während sie dort ist, passieren eigentlich die Dinge, die einer in Exerzitien oder in Besinnungstagen oft passieren, nämlich da bricht etwas auf. Ihr wird eigentlich klar, warum sie aus der Kirche ausgetreten ist, mit Gott nichts mehr zu tun haben will. Und so ganz, ganz langsam lernt sie das Gottesbild der Einsiedlerin kennen und fasst neues Vertrauen zu Gott. Und mit diesem neuen Vertrauen geht sie dann ihren Alltag zurück, der sich aber verändern wird. Ich bin gerade dabei, einen zweiten Band zu überlegen, weil mit so einer Erfahrung, da muss ja was passieren. Und das versuche ich jetzt in einem zweiten Buch. Da müssen wir mit dem Verlag aber noch sprechen. Und das ist etwas, was bei vielen Menschen, die das schon gelesen haben, die also auch eine Rezension geschrieben haben, gesagt haben, genau, da wird mir eigentlich immer klar, wenn ich das Buch lese, dass ich so eine Sehnsucht auch habe und dass da eine Menge Dinge über dieser tiefen Sehnsucht liegen. Und da muss ich mich jetzt mal dran machen und diese Dinge wegräumen, weil diese Sehnsucht ist einfach eine Art Fahrplan. Es ist ein Weg zu Gott und den will ich jetzt gehen.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Gerda Maria. Hallo.
Hallo, grüß Gott, hier ist Frau Gerda Maria. Mich beeindruckt das Schicksal der Eremitin natürlich sehr, aber die Frage, hat sie die tägliche Eucharistiefeier, hat sie die Möglichkeit zur eucharistischen Anbetung?
Aber sicher. Also erstmal habe ich die Eucharistie mit Erlaubnis des Bischofs bei mir in der Kapelle.
Oh, das ist natürlich sehr schön.
Das ist ein Riesengeschenk. Das ist etwas überaus Kostbares. Und ich habe natürlich hier in den Dörfern, die in 4, 5 oder 10 Kilometern Entfernung ist, da ist natürlich auch Messe. Und am Sonntag gehe ich immer in ein kleines Klösterchen, was hier in der Nähe ist, und feiere mit den Schwestern zusammen Eucharistie.
Dann sind Sie am besten versorgt. Dann gratuliere ich Ihnen ganz herzlich.
Danke schön.
Viel Gnade und Freude in Ihrem Mittenleben, ja?
Danke gleichfalls.
Bitte schön, danke. Danke.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, Sie haben einige Bücher geschrieben.
Ja, im Moment mit allen Übersetzungen sind es, glaube ich, 30. Aber das sind ja nicht alles so große Sachen, sondern es sind auch kleinere Schriften gewesen, Kleinschriften und so. Ich schreibe seit 1994 und da kommt jetzt schon ganz schön was zusammen. Ne?
Mhm. Haben Sie Schwerpunkte in Ihrer Spiritualität?
Ein Schwerpunkt ist natürlich das Gebet, also zum einen die Ruminatio, aber dann auch, ich bete ja zum Teil das Brevier, also das römische Stundengebet. Und ich habe immer einen ganz bestimmten Personenkreis, für die ich ganz, ganz intensiv bete. Und das sind die Menschen, die nicht glauben können oder glauben wollen. Denn ich glaube, dass Gott, das sagt der erste Timotheusbrief ja auch, Gott will, dass alle gerettet werden. Und wenn ich mir die Welt angucke, ich meine, ich lese ab und zu Zeitung, es wird mir viel, viel erzählt in meiner Küche, wo die Menschen sitzen, wie viel Unheil es gibt, wie viel Krieg, auch im Kleinkrieg, in Ehen, wie viel Unheil es gibt und wie viele Menschen sich verabschieden von Gott, weil sie ihn nicht mehr brauchen, angeblich, dann ist das für mich eigentlich ein ganz wichtiges Anliegen. Jeder von uns Eremiten hat immer so einen bestimmten Schwerpunkt. Und für mich sind die Menschen, die nicht glauben können oder glauben wollen, für die bete ich eigentlich am meisten, jeden Tag.
Ein Hörer in der Leitung aus Neuss, einen Anruf von einem Herrn.
Ja, das ist ja schön. Hallo, ich freue mich immer über Horeb und jetzt über Ihre Sendung. Ich habe hier in der Mittagszeit hier ein bisschen geruht und dann angemacht. Ich vermisse auch manchmal, erstmal ist meine Frau vor einem halben Jahr verstorben. Ich bin alleine, wie das heute so ist. Früher war die Familie ja groß. Und dann sagen die Leute, wie küsst du zu reit, Willi? Ja, ich sage, ich habe ja der Herrjott bei mir. Oh, der Herrjott, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich vermisse auch, dass die Kirchen immer zu sind. Ne? Das früher gingen wir immer, jeder Spaziergang endete in der Kirche und man saß da still drin und so weiter. Aber ich freue mich über Horeb insbesondere und all diese schönen Sachen. Ich habe von Ihnen gelernt, auch wieder Sätze zu suchen und dass man sich daran aufrichtet. Ist das in Ordnung?
Ja, das ist sehr gut. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Vor allem, wenn Sie jetzt allein sind, dann ist das nochmal eine Form, dass Sie die Gemeinschaft mit Gott, dass Sie seine Gegenwart wirklich immer ein kleines bisschen mehr spüren können.
Prima. Und ich freue mich überhaupt, dass ich drankomme. Ich wusste ja bisher noch ja nicht, wie das ging. Ich muss auch schon mal ein bisschen reinig. Ich war auch mal eine Zeit lang kölsch-katholisch. Das ist eben so, ja, der Herr, der spielt immer eine große Rolle, aber man lässt auch noch schon mal eine Jude Mann sind. Verstehen Sie?
Ja, das verstehe ich gut.
Bitte?
Das verstehe ich gut. Das gibt es hier bei uns in Osnabrück nämlich auch.
Ja, ja. Ja, ich will Sie auch nicht zu lange jetzt. Also Sie haben mir wieder Mut gemacht, ne?
Das freut mich.
Und vor allen Dingen muss ich meinen Weg suchen, ja? Weil ich auch nicht dauernd mehr in die Kirche gehe. Ich fahre im Rollator, aber ich kann mich noch gut bewegen und alles. Das passt alles noch, ne?
Sie können sicher sein, Sie sind nie allein. Er ist mit Sicherheit immer bei Ihnen.
Und was ich noch schön habe, ich habe mir auch hier von der Geistigen Kommunion, von dem, wie hieß der, Cordes da, der hat mir, habe ich mir ein Buch schicken lassen, ne?
Ja.
Da wissen die Pasteure ja nicht, was das ist. Ich sage, wie, Geistigen Kommunion kennen sie nicht, ne? Da sagt der eine, das ist wie ein Schwimmbecken ohne Wasser. Ja, ich sage, bei Ihnen bin ich richtig, das höre ich schon. Ne? Rainer, da ist ja nicht bang, aber dann habe ich mich dann nett mit ihm unterhalten und da war das in Ordnung, ne?
Gut.
So, dann bedanke ich mich, ne?
Danke, viele Grüße.
Und geben Sie mir noch einen Rat, immer weitermachen, ne?
Ja, und vor allen Dingen nicht den Mut verlieren. Nein, Sie gehen ja auf etwas zu, was schöner ist als alles, was unsere Welt uns schenken kann.
Ja, und dann sagen Sie nochmal, Radio Horeb ist ja wunderbar. Ich habe auch zu einer Ordensschwester gesagt, in Steil, aber dann spreche ich noch ein paar Minuten mit Ihnen. Habe ich gesagt, Schwester Marit, ich habe mir die Kirche in den Trus geholt. Ja, das ist aber schön, Herr Opes, ne?
Ja, ja.
Und die hat gesagt, wir beten, Ihre Frau ist da, wo sie hin wollte. Wir beten für Sie. Für mich betet die. Sie hat, das hat mir noch keine gesehen bis jetzt. Sie verstehen die Mundart, ja?
Ja, das verstehe ich.
Hat sonst dolmetschig. Ich komme aus dem Nachbardorf, deswegen geht das ganz gut.
Also,
danke, alles Gute.
Bis bald.
Danke. Ja, danke. Ja, ein schöner Abschluss der Sendung. Wir sind auch ans Ende der Sendung gekommen. Buchangaben finden Sie auf der Homepage, sonst können Sie nachfragen beim Hörerservice von Radio Horeb oder eben auf die Homepage gehen, www.horeb.org oder gleich auf die Homepage von Maria Anna Lehnen. Ja, wer eine Sendung bestellen möchte, diese Sendung, das ist auch möglich, entweder übers Internet oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, 08328 921 120 wäre die Nummer vom CD-Dienst. Die unausrottbare Sehnsucht nach Gott, das ist der Titel dieser Sendung mit Eremitin Maria Anna Lehnen. Am Ende der Sendung wollen wir auch dieser Sehnsucht Ausdruck verleihen, die Sendung abschließen, auch mit einem Gebet.
Gott, du bist der, nach dem ich mich sehne. Deine Sehnsucht nach dem Menschen ist in meinem Herzen als Sehnsucht nach dir. Hilf mir, dass ich immer wieder mir Zeit nehme, mich in die Stille setze, mich beeinflussen lasse von deiner Sehnsucht, damit ich den Weg zu dir nicht verliere und damit ich weitergebe, was du mir geschenkt hast, die Sehnsucht nach ewiger Gemeinschaft mit dir, die diese Welt überdauert und bis ins ewige Leben reicht. Amen.
Amen. Danke und Gottes Segen auch für Ihren weiteren Weg. Alles Gute, Maria Annalena.
Danke gleichfalls, Frau
Danke,
Kohl.
Auf Wiederhören.
Jo, tschüss.
Tschüss. Ja, danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.